Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo.
Ein Sommer unter Psalmen. Bevor ich heute einsteige in den Psalm 27, möchte ich mit einem kleinen Überblick über das Buch der Psalmen beginnen. Ich weiß gar nicht, ob das einer der Kollegen schon gemacht hat in dieser kleinen Predigtserie über die Psalmen. Wir hatten jetzt auch so abwechselnd Urlaub und haben uns gar nicht so richtig gesehen. Aber man kann ja auch das ein zweites Mal hören oder auch aus einer anderen Perspektive. Also, wir starten ganz am Ende dieser Predigtserie über die Psalmen, wo wir in verschiedenen Psalmen so eine Tiefbohrung gemacht haben. Exemplarisch starten wir, oder jetzt mal zum Einstieg, ein Überblick über das Buch der Psalmen. Vermutlich ist das so, dass das Buch der Psalmen das Buch ist im Alten Testament, das wir am allermeisten lesen und kennen. In jedem Gottesdienst wird ein Psalm gebetet. In jedem Gottesdienst kommt mindestens ein Psalm vor. Martin Luther schreibt der Psalter, übrigens Psalter ist so ein Alternativwort für Psalmen. Das Wort Psalmen kommt vom griechischen Psalmoi und heißt ganz einfach Lieder. Lieder, Psalmen heißt Lieder. Die Psalmen sind Lieder gewesen. Psalter ist damit verwandt und der Psalter ist eigentlich ein Instrument. Wir haben es gerade gesungen in dem Lied Psalter und Harfen. Psalter und auch die Harfe ist ein Saiteninstrument, mit dem die Psalmen musikalisch begleitet wurden. Und das wird oft synonym verwendet, Psalter und Psalmen. Deswegen schreibt Luther hier, der Psalter ist eine kleine Bibel, darin alles aufs Schönste und Kürzeste, was in der ganzen Bibel steht, zusammengefasst und zu einem feinen Handbuch gemacht und bereitet ist. Also die Psalmen, sagt Luther, ist wie so eine kleine Quintessenz über das, was in der Bibel steht. Die Psalmen sind aus den verschiedensten Lebenserfahrungen entstanden. Und so etwas wie ein Buch der Gefühle, die Psalmen als ein Buch der Gefühle in der Bibel, Sorgen, Ängste, Freude, Jubel, Ärger, Dankbarkeit kommt darin vor. Johann Arndt, Pastor der zweiten Generation nach den Reformatoren, also der hat so Mitte, Ende 16. Jahrhundert gelebt, sagt über die Psalmen, was das Herz im Menschen, das ist der Psalter in der Bibel, was das Herz im Menschen, also Sitz der Gefühle, das ist der Psalter in der Bibel, ein Buch der Gefühle. Dann, wenn wir unsere Lutherbibel oder auch eine andere, bringe ich den Konfirmanden immer bei, ungefähr in der Mitte aufschlagen, landen wir bei den Psalmen oder vielleicht in der Mitte ein bisschen rechts, landen wir bei den Psalmen. Die hebräische Bibel der Juden, ich weiß nicht, ob Ihnen das geläufig ist, hat eine etwas andere Anordnung. Das ist nicht so ungewöhnlich, weil die Bibel ja ursprünglich aus einzelnen Büchern, sagen wir ja, entstanden ist, aus einzelnen Schriftrollen und die waren immer in Bewegung in der Geschichte und so hat die jüdische Tradition ist eine andere in der Abfolge dieser Bücher als die christliche. Und in der jüdischen Tradition die beginnt wie unsere evangelische, lutherische oder auch die katholische natürlich mit den fünf Büchern Mose, mit der Tora. Aber dann kommen in der hebräischen Bibel die Propheten, die Nevi'im. Da kommen die Propheten und Gott redet durch die Propheten zu uns Menschen. Und dann kommen die Schriften, die Ketuvim, also Psalmen, Sprüche, Hohes Lied, Prediger und so weiter. Dort antwortet der Mensch auf das, was er von Gott gehört hat. Also zuerst Reden Gottes zum Menschen durch die Propheten und dann kommt der Teil, wo der Mensch antwortet. Das hat eine gewisse Logik. Im evangelischen, katholischen, christlichen Kontext gibt es eine andere Logik, aber das ist die Logik, die jüdische Logik, die auch viel Sinn macht. Also, der Mensch antwortet mit Gefühlen, mit seinen Gefühlen, mit seinen Regungen auf das, was er von Gott hört. Dann noch so ein Gedanke zum Buch der Psalmen ganz allgemein. Die Psalme, bei manchen, bei vielen Psalmen steht ein Verfasser dabei. David zum Beispiel. Auch unser Psalm 27, um den es heute geht, ist von David. Und allein die Hälfte der Psalmen, es gibt ja 150, stammen von David. Aber es gibt auch als Verfasser Asaf, die Söhne Korach, Mose, Salomon. Und dann gibt es noch 47 Psalmen, die sind anonym. Steht nichts dabei. Aber bei manchen wissen wir den Abfasser, den Verfasser. Und manchmal steht sogar am Anfang eines Psalms etwas, in welchem Zusammenhang dieser Psalm entstanden ist. Das ist interessant natürlich, wenn man in so einer, wenn man die Situation ungefähr weiß. Zum Beispiel steht im Psalm 3, da steht auch von David, als er vor Absalom floh. Und wir wissen aus den Büchern Salomo, aus den Geschichtsbüchern, dass Absalom der Sohn von David war, der gegen ihn intrigiert hat und rebelliert hat und eine Rebellion angezettelt hat. Und offenbar hat David auf der Flucht vor Absalom einen Psalm geschrieben. Und wir haben diesen Psalm überliefert. Das ist interessant. Und bei manchen anderen Psalmen steht so eine kleine Anmerkung, in welchem Zusammenhang das entstanden ist. Im Psalm 27, den wir heute haben, steht nichts dabei. Aber es lässt sich erahnen, welche Situation das war. Sie werden das nachher gleich merken. Dann gibt es manchmal am Anfang dieser Psalmen einen musikalischen Hinweis, zum Beispiel zu spielen mit Saitenspiel, also mit einer Harfe oder, wir haben es gerade gelernt, mit einem Psalter. Und manchmal steht eine liturgische Anweisung, zum Beispiel in Psalm 92 steht, für den Sabbattag. Also der Psalm ist speziell für den Sabbat gedacht. Und manchmal steht so etwas wie eine literarische Gattung. Zum Beispiel steht im Psalm 89 steht eine Unterweisung. Also ein Hinweis, dieser Psalm ist nicht einfach so zum Singen oder zum Beten, sondern es ist ein Lehrpsalm, eine Unterweisung. Dabei sollen wir was lernen, wenn wir diesen Psalm beten oder singen. Also es gibt ganz unterschiedliche Hinweise und es gibt auch unterschiedliche Gattungen von Psalmen. Da gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe, die sind ein Aufruf zum Lob Gottes. Ich glaube, das verbinden wir auch als erstes mit Psalmen. Das sind so Lob- und Preispsalme, wo Gott verehrt wird. Wir nennen sie in der Theologie Hymnen. Das ist eine Gattung. Es gibt eine andere Gattung, die sind für bestimmte Anlässe. Meistens ging es um einen König, um die Krönung eines Königs. Oder um die Hochzeit eines Königs oder vor oder nach irgendwelchen Kriegen und Schlachten. Das sind, wir nennen das Königspsalme. Psalm 45 zum Beispiel oder Psalm 20. Und eine weitere Gattung von Psalme sind Klagepsalme des Volkes. Also da ist immer in der Wir-Form die Rede, im Plural. Und meistens geht es um Bedrohung, um Krieg. Und das Volk, wir haben es gelernt, äußert seine Gefühle, seine Bitten, seine Sorge, seine Angst in Klagepsalmen. Ist eine wichtige Gattung, Klagepsalme, die wir auch lesen können, wenn wir selber zu klagen haben und einstimmen können mit diesen Worten in unsere Gefühle, damit in Verbindung bringen. Und es gibt eine andere Gattung, das sind Klagepsalme oder auch Dankpsalme von Einzelnen. Also das fällt auf, dass es Psalme gibt, die sind im Plural geschrieben und Psalme, die sind im Singular geschrieben. Also da spricht eine Person. Zum Beispiel unser Psalm 27 heute ist der, ich könnte mich gar nicht entscheiden, ein Klagepsalm oder ein Dankpsalm eines Einzelnen, nämlich David, ich habe es schon gesagt. Und als letzten Gedanken, Psalmen sind Gebete, Gebetsworte. Einmal kamen ja die Jünger zu Jesus und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Wir können nicht beten. Herr, lehre uns beten. Und dann hat Jesus ihnen so etwas wie ein Mustergebet gegeben. Nämlich unser Vater unser. Ist eigentlich, man kann das natürlich auch so beten, wie es in der Bibel überliefert ist, als Vater unser Gebet, aber eigentlich ist es auch so etwas wie ein Mustergebet. So ähnlich kann man beten, indem man Gott anruft und sagt, lieber Vater im Himmel, das soll die Beziehung ausmachen, lieber Vater im Himmel. So sollt ihr beten. Und dann kommen die Du bitten. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dann kommt das, was uns bewegt, unser tägliches Brot, unsere Schuld. Und die Psalme, das wurde immer wieder gesagt und wird immer wieder betont in der Theologie und in der Kirchengeschichte, sind auch so etwas wie Mustergebete. In manchen Bibeln steht am Anfang der Psalme so eine kleine thematische Übersicht. Gebete in großer Not. Und dann steht da Psalm so und so, Psalm so und so, Psalm so und so. Oder danken. Und dann kommt eine Auflistung an Dankpsalmen. Oder Gebete in Trauer. Gucken Sie mal in Ihrer Bibel, ob da nicht so eine Übersicht drinsteht. Ansonsten gibt es natürlich auch immer im Internet alles zu finden. Also Psalmen als Gebete und unser Psalm 27, zu dem ich jetzt gleich komme, den ich auch gleich vorlesen werde, ist auch ein Gebet. Da heißt es auch, ein Gebet ist, eines bitte ich vom Herrn, heißt es da. Also so viel vielleicht als kleine Übersicht und als Anregung, vielleicht auch Lust zu machen, sich selber nach dieser unserer Sommerreihe, ein Sommer unter Psalmen, einmal die nochmal Psalme sich vorzunehmen, einfach zum Lesen oder auch als Gebetsanregung. Jetzt heute Psalm 27. Ich lese. Zuversicht in Gott. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Bösen, meine Widersacher und Feinde, sich mir nähern, um meinen Körper zu fressen, müssen sie straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Hause des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Denn er schützt mich in Notzeiten in seiner Wohnung. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. Er erhöht mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich ihm in seinem Zelt Jubelopfer bringen. Ich will dem Herrn singen und spielen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Darum suche ich, Herr, dein Angesicht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir und verstoße deinen Knecht nicht im Zorn. Denn du bist meine Hilfe. Lass mich nicht fallen und zieh deine Hand nicht ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, zeige mir deinen Weg und wegen meiner Feinde leite mich auf ebener Bahn. Übergib mich nicht der Willkür meiner Feinde, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Lande der Lebendigen. Hoffe auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und warte voller Hoffnung auf den Herrn. Wir wissen den Zusammenhang nicht, den Kontext, in dem dieser Psalm entstanden ist, aber es lässt sich erahnen. David hatte Schwierigkeiten. Hier ist von Feinden die Rede, von einem Heer, das gegen mich ist, von Kriegen, von Bösen, von Widersachern. Aber David beginnt seine Worte, sein Gebet mit den Worten: Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Er erinnert sich also an seinen Gott in dieser Situation und erinnert sich, dass dieser Gott sein Licht ist und sein Heil ist und seine Lebenskraft. Und er erinnert sich und sagt sich, ja, wenn doch Gott auf meiner Seite ist und dieser Gott mein Licht ist und mein Heil, ja, vor wem sollte ich mich da noch fürchten? Ja, und wenn der Herr bei mir ist und er mich hat und ich ihn, ja, vor was sollte mir dann noch grauen? Also er setzt seine Umstände in Relation mit Gott. Er setzt die Bedrohung, die um ihn ist und die vor ihm steht, in Relation mit Gottes Gegenwart und mit Gottes Möglichkeiten. Und das gefällt mir an diesem Psalm. Die Wirklichkeit, David ist sich im Klaren, dass die Wirklichkeit nicht einfach nur das ist, was ihn jetzt hier irdisch umgibt und was ihm bevorsteht und was vor ihm steht, sondern dass die ganze Wirklichkeit, das ist die Wirklichkeit des Glaubens, dass die ganze Wirklichkeit Gott und Gottes Gegenwart und Gottes Möglichkeiten mit einbezieht. Ich habe diese Woche in Vorbereitung auf diesen Psalm irgendwo ein Bild gesehen, da war so ein kleiner Löwe, ein kleiner Babylöwe, ich weiß gar nicht, wie man sagt, ein Welpe oder sind eigentlich Katzen, ich weiß gar nicht. Also ein kleiner Babylöwe, ganz süß. Und dahinter, direkt dahinter ihm, die Löwenmutter. Die Löwenmutter. Und die schaute grimmig. Und da kam dieser kleine Babylöwe an. Und dahinter die Löwenmutter. Und darüber stand: Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Es ist egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, der hinter dir steht. Und der kleine Babylöwe weiß, dass seine Mama hinter ihm steht. Für mich ein Bild vom Gott, von Gott oder für Gott, der auch mit diesem Psalm zu tun hat. David weiß, angesichts dessen, was vor ihm steht und was ihm bevorsteht, wer hinter ihm steht und wer bei ihm ist. Mein Gott, mein Herr, mein Licht, mein Heil, meine Lebenskraft. Vielleicht steht Ihnen gerade auch etwas bevor. In der kommenden Woche, in den kommenden Tagen. Übeltäter, Widersacher, Schwierigkeiten, Einsamkeit, Trauer, Sorgen, Krankheit, trübe Gedanken oder einfach das Gefühl nach diesem schönen Urlaub, jetzt steht wieder so ein langes Arbeitsjahr mir bevor. Ich weiß es nicht. Psalm 27, liebe Gemeinde, ist eine Einladung, eine Aufforderung, uns daran zu erinnern, dass da ein Gott ist, dass da Licht ist und Heil und Lebenskraft. Dass wir wissen dürfen, angesichts dessen, was da uns bevorsteht, dass wir wissen sollen, wer hinter uns steht und wer bei uns ist. Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Und wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht. Und wenn sich Krieg gegen mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn. Das ist die Haltung von uns gläubigen Menschen, von uns Christinnen und Christen. Und wenn da schon dies oder das oder jenes, an das Sie vielleicht eben gedacht haben, dann verlasse ich mich auf ihn. Dann fürchtet sich mein Herz doch nicht, denn ich weiß, wer bei mir steht und wer hinter mir steht. Sagen Sie sich das. Glauben Sie das. Lesen Sie das. Beten Sie das. Machen Sie es wie David. Und sagen Sie sich, der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Das ist mein erster Gedanke. Ich habe noch einen zweiten aus diesem Psalm. Vers 4. Da steht, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern. Klingt ein bisschen nach, ich habe einen Wunsch frei bei Gott. Und wenn ich einen Wunsch, einen Gebetswunsch, ein Gebet frei hätte, dann wäre es das und das. Ich weiß nicht, ob Sie es noch im Ohr haben oder ob Ihnen der Psalm 27 so geläufig ist, dass Sie es wissen. Aber ich finde, es kommt etwas überraschend anderes, als wir denken. Man könnte ja denken, jetzt kommt, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass diese Widersacher sich einfach im Wohlgefallen auflösen. Dass dieses Problem da ist, diese Herausforderung, diese Sorge einfach weggeht. So sind ja manchmal unsere Gebete. Und ich möchte das hier sagen und betonen, wir dürfen auch so beten. Nirgends steht in der Bibel, dass wir wegen einer Sache nur 10-mal beten dürften und dann hat Gott genug davon. Wir dürfen 10-mal und 100-mal und 1000-mal um das Gleiche beten. Und wir dürfen darum bitten, dass Gott ein Wunder tut und dass die Sache sich im Wohlgefallen auflöst. Und wir erleben das auch. Wir lesen das in der Bibel. Ich erlebe das, Sie haben das sicher auch erlebt, dass sich manche Dinge durch das Eingreifen Gottes regeln. Aber dieser Psalm schlägt einen anderen Ton an und so ist es ja auch und ich glaube, so ist es wahrscheinlich häufiger, dass sich die Dinge nicht einfach im Wohlgefallen auflösen, sondern Hier heißt es: Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Hause des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Also, noch wichtiger für David und als Anregung an uns ist es, nicht darum zu beten, dass diese eine Sache doch einfach jetzt weggehen möge oder aufhören möge, sondern noch wichtiger ist das Gebet, dass Gott bei uns ist. Dass Gott bei uns steht und wie diese Löwin hinter uns steht und mit uns durchgeht durch diese Sorge, durch diese Angst, durch diese Trauer, durch diese Problemsituation, durch den Konflikt mit Widersachern. Das ist das Gebet des David und das gefällt mir, dass uns dieser Psalm uns daran erinnert. Das ist das wichtigste Gebet. Noch wichtiger als die Dinge ist das Gebet, dass Gott bei uns sein möge. Das ist sein Gebet. Also Davids Rat lautet, zu beten, zu bitten um den, der bei uns ist. Und dann heißt es hier weiter, Vers 8, mein Herz denkt an dein Wort. Also David erinnert sich an etwas, was Gott gesagt hat. Und Gott hat gesagt, sucht mein Angesicht. Und dann kontert David sozusagen und sagt, und darum suche ich dein Angesicht. Recht so. Wenn Gott schon sagt, sucht mein Angesicht, dann sagt er, dann will ich auch dein Angesicht suchen. Wir sollen Gott beim Wort nehmen. Also manche sagen ja, auch zu Recht, man darf die Bibel nicht immer an jeder Stelle wörtlich nehmen. Das ist ja richtig. Natürlich müssen wir diese alten Texte interpretieren und transferieren in unsere Zeit hinein. Aber dass wir die Bibel nicht wörtlich nehmen sollen oder sollen, heißt nicht, dass wir die Bibel nicht beim Wort nehmen sollen. Das sollen wir. Nehmen wir die Bibel beim Wort, nehmen wir Gott beim Wort. Wenn Gott sagt, sucht mein Antlitz, dann nehmen Sie ihn beim Wort und suchen Sie sein Antlitz. Wie suchen wir Gottes Antlitz? Indem wir beten. Indem wir beten. Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wie suchen wir Gottes Antlitz? Indem wir sein Wort lesen und sein Wort hören. Indem wir uns daran erinnern. Wenn sich auch Heerweh gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht. Und wenn sich Krieg gegen mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn. Das heißt Gottes Antlitz suchen. Ich komme zum Schluss. Der Psalm kommt zum Schluss. Da steht am Ende interessant, dass der ganze Psalm ist in der Ich-Form geschrieben, aber am Ende wechselt er in die Du-Form, also in die direkte Anrede seiner Leser oder Hörer. Und da steht Vers 14, der letzte Vers, hoffe auf den Herrn. Sei getrost und unverzagt und warte voller Hoffnung auf dein Herrn. Das ist eine Aufforderung in der Du-Form, ein Imperativ. Hoffe auf den Herrn. Oder harre auf den Herrn. Das ist ja so ein altes Wort. Wir werden gleich das Lied singen, wo es auch um das Harren geht, das sich auf Psalm 27 bezieht. Ausharren. Harren heißt, ich weiche nicht von der Stelle. Und wenn sich schon wie Krieg und ein Heer wider mich lagert, ich vertraue auf den Herrn. Ich verlasse mich auf ihn. Mein Herz fürchtet sich nicht. Es ist nicht entscheidend, wer vor mir steht, sondern es ist entscheidend, wer bei mir ist und wer hinter mir steht. Daran erinnere ich mich. Das heißt harren, das zu wissen. Jetzt lass die mal kommen. Ich habe den Herrn auf meiner Seite, an meiner Seite und er steht hinter mir. Daran will uns heute dieser Psalm erinnern. Und ich hoffe, vielleicht, wenn Sie gerade in so einer Situation stecken, dass dieses Wort bei Ihnen angekommen ist. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rb_pastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Gott segne dich.